Kattoshu Nummer 147. Nangaku poliert ein Ziegel. Baso Daiki aus Jiangxi in Hongzhou studierte bei Nangaku Ejo und erhielt von ihm heimlich das Siegel des Geistes. Während seiner Ausbildung hatte Baso die anderen Mönche verlassen und war gegangen, um im Tempel Chuanjinfa Yuan zu leben, wo er den ganzen Tag lang Sitzmeditation übte. Da Ejo in ihm ein Gefäß für den Dharma erkannte, ging er zu ihm und fragte: Ehrenwerter Mönch, warum sitzt du in Meditation? Baso erwiderte: Ich wünsche, ein Buddha zu werden. Daraufhin nahm Ejo einen Ziegel in die Hand und fing an, ihn gegen einen Stein vor Basos Klause zu reiben. Baso fragte ihn, was er da tat. Ejo erwiderte: Ihn polieren, so dass er ein Spiegel wird. Wie kann ein Ziegel durch Polieren ein Spiegel werden? Fragte Baso. Wie kannst du durch Sitzmeditation ein Buddha werden? Antwortete Ejo. Baso fragte: Was soll ich dann tun? Ejo fragte: Es ist wie in einem Karren zu fahren. Wenn der Karren sich nicht bewegt, schlägst du den Karren oder schlägst du den Ochsen? Baso hatte keine Antwort. Ejo fuhr fort: Übst du Sitzmeditation? Übst du, um ein sitzender Buddha zu sein? Was die Sitzmeditation angeht, ist Meditation nicht auf das Sitzen oder das Sich-Hinlegen begrenzt. In Bezug auf ein sitzender Buddha zu sein, Buddha ist nicht begrenzt auf irgendeine feste Form. Beim nicht anhaftenden Dharma sollst du weder ergreifen noch ablehnen. Wenn du sitzt, um ein Buddha zu sein, tötest du lediglich den Buddha. Wenn du an der Sitzhaltung festhältst, wirst du nie das grundlegende Prinzip verwirklichen. Als er dies hörte, fühlte Baso sich so, als hätte er gerade die feinste Ghee zu sich genommen. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Das erste Mal, dass ich auf diese Geschichte gestoßen bin, dieses Koan, vor langer, langer Zeit in Drei Pfeiler des Zen. Hintergrund ist ein japanischer Roshi, polemisiert gegen Alan Watts. Und Alan Watts hat genau diese Geschichte genommen, um zu belegen, dass das, was die Japaner zur Zeit, als er sein Buch geschrieben hat, fast durchgehend machen, was die Hauptbeschäftigung der Mönche in Klöstern ist, Sazen, dass das keine historische Wurzel hat, sondern relativ spät eingeführt wurde, dass das nicht die ursprüngliche Praxis war. Und der japanische Meister, der Roshi, verfasst ein paar polemische Zeilen, um zu beweisen, dass Alan Watts keine Ahnung davon hat, wie tatsächlich Zen praktiziert wurde in der klassischen Zeit. Und dass das hier eigentlich eher ein Beleg dafür ist, dass Zazen eine ganz zentrale Übung ist. Damals hat mich das sehr überzeugt, was der Japaner gesagt hat. Der Japaner ist ja auch der authentische Asiate. Und Alan Watts war ja nur so ein komischer Bücherschreiber aus Amerika, der sich eher philosophisch mit Zen auseinandergesetzt hat. Aber trotzdem denke ich heute, Alan Watts hatte wahrscheinlich nicht so Unrecht mit dem, was er sagte. Diese Geschichte ist ganz klar eine Kritik an einer bestimmten Form Zen zu praktizieren, an einer eingeschränkten. Also Basho, zieht sich zurück und praktiziert da den ganzen Tag Zazen. Eijo erkennt in ihm ein Gefäß für den Dharma, das heißt, er erkennt ihn als talentiert, er sieht, dass er Potenzial hat und besucht ihn und fragt ihn nach seiner Übung. Und Basho erwidert, ich wünsche, ein Buddha zu werden. Und dann kommt die Sache mit dem Ziegel. Eijo nimmt einen Ziegel, muss ich mir vorstellen, wie so eine raue Kachel, und fängt an, hier rumzuschleifen. Als er gefragt wird, warum er das macht, sagt er, ich versuche, einen Spiegel aus dieser Kachel zu machen. Aus diesem Ziegelstein. Und Basho sagt sofort, das geht nicht. Du kannst aus einem Ziegel keinen Spiegel polieren. Und das ist genau das, was Eijo eigentlich zeigen wollte. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Eijo das Bild eines Spiegels benutzt. Der Spiegel wird sehr gerne im Buddhismus, auch im Zen, als Symbol für den Geist gebraucht. Und der klare Geist soll die Eigenschaft haben, dass er alles spiegelt. Der Spiegel ist deswegen ein beliebtes Beispiel dafür, weil ein Spiegel leer ist. Wenn wir einen richtig schönen, perfekten, blinkenden Spiegel haben, der nicht stumpf ist an irgendeiner Stelle, dann spiegelt der Spiegel genau das, was man vor ihm hält. Und der Spiegel hält nichts fest, egal was vor den Spiegel gehalten wird, er spiegelt es. Sobald man es wegzieht, verschwindet es wieder. Das heißt, der Spiegel verkörpert wirklich Leerheit und Nicht-Anhaften. Ihr kennt vielleicht, wahrscheinlich, die Geschichte vom sechsten Patriarchen und seiner Dharma-Übertragung. Nochmal zur Erinnerung, es gab ein Preisausschreiben, wer der sechste Patriarch wird, im Kloster des fünften Patriarchen, schreibt mir ein Gedicht, was die Essenz der Übung kennzeichnet. Und ein Kandidat hatte ein Gedicht geschrieben, der Körper ist der Bodhibaum, der Geist ist wie ein leerer Spiegel. Immer wieder musst du ihn abwischen und polieren, und keinen Staub sich auf ihm sammeln lassen. Und der Vers des sechsten Patriarchen war dann: Bodhi ist seinem Wesen nach kein Baum. Der Spiegel ist seinem Wesen nach gestaltlos. Ursprünglich existiert nichts, worauf könnte Staub sich sammeln. Und mit diesem Gedicht hat er den Dharma gewonnen, die Übertragung. Das heißt, der Spiegel symbolisiert den Geist. Und eigentlich ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Geist um? Wie komme ich dahin, einen befreiten Geist zu haben? Und die Ansätze hier sind unterschiedlich. Das sind eigentlich drei verschiedene. Das, worauf Ajo hier aus ist, ist: Ich muss einen Ziegel polieren. Ich muss also etwas seinem Wesen nach vollkommen verändern. Ich muss meinen Geistrohstoff mit einer rigorosen Behandlung umerziehen, sozusagen. Vollkommen in seiner Struktur ändern und polieren, und dann hat er auch einmal Eigenschaften, die er vorher nicht hatte. Das heißt, ich muss etwas seinem Wesen nach vollkommen verändern. Ursprünglich gibt es keinen Spiegel, ursprünglich gibt es nur Rohmaterial, und dieses Rohmaterial muss ich bearbeiten in einer langwierigen Arbeit, verändern in seiner Struktur, die Oberfläche verändern, in immer feineren Poliergängen die Oberfläche noch feiner machen, bis sie ganz am Ende dieses Prozesses die Eigenschaften eines Spiegels hat. Bis der Ziegel sich tatsächlich in einen Spiegel verwandelt hat. Dass so ein einfacher Dachziegel sich durch Polieren nicht in einen Spiegel verwandelt, ist uns ziemlich einsichtig. Ansonsten ist es gar nicht unüblich, dass man Spiegel aus Keramik herstellt. Teleskopspiegel werden aus Keramik hergestellt. Und das ist tatsächlich so ein Prozess. Ursprünglich ist das ein sehr harter keramischer Stoff, der durch das Schleifen seine Oberfläche ändert, bis sie dann nach sehr sorgfältiger Behandlung wirklich die Eigenschaft hat, dass sie alles das spiegelt, was vor ihr erscheint. Das heißt, das Modell, was dahinter steckt vom Geist, ist: Geist ist ein Rohmaterial. Man könnte vielleicht auch sagen, ein Potenzial. Wenn zum Beispiel tibetische Buddhisten gefragt werden, was Buddha-Natur bedeutet, dann würden sie sehr oft antworten: Buddha-Natur ist ein Potenzial. Jeder Mensch hat die Buddha-Natur, bedeutet, jeder hat das Potenzial, ein Buddha zu werden. Aber dafür muss dieser Ziegelstein geschliffen werden. Es reicht nicht, ihn so zu lassen, wie er ist, ursprünglich. Das erste Gedicht hat schon einen etwas anderen Hintergrund. Der Geist ist hier wieder ein Spiegel, aber ein Spiegel, auf dem sich Staub niederlassen könnte. Das heißt, der Spiegel hat seine Eigenschaft von Anfang an. Der ist schon perfekt und rein in seiner Oberfläche, aber er kann befleckt werden. Wenn ich nicht aufpasse, dann staubt er zu, und der Spiegel verliert seine Eigenschaften. Und deswegen ist die Übungsweise, die dazu gehört, nicht das Wesen des Geistes komplett umzukehren, sondern man muss von Zeit zu Zeit eben diesen Staub wegmachen. Dann scheint der Geist wieder schön blank, wie der ursprüngliche Spiegel, der er ist, spiegelt alles, was da ist. Aber das ist auch etwas, was nie fertig wird. Ich kann heute meinen Geistspiegel putzen, ich kann heute meditieren und eine blanke Oberfläche herstellen, mit Spezialgeistpolitur drüber gehen und dann blinkt alles. Und dann passe ich einen Tag nicht auf, bin zwei Tage weg, dann gehe ich wieder in den Raum, wo mein Spiegel, mein makelloser Geistspiegel ist und sich hat sich wieder zugesetzt, verdreckt. Spiegelt nicht das, was vor ihm auftaucht, ist nicht mehr perfekt. Also muss der dabei gehen und den Spiegel wieder putzen, um diesen Zustand wiederherzustellen. Das heißt, die dazugehörige Übung besteht darin, den Geist freizulegen, bis man die blinkende Oberfläche sieht und immer ganz sorgfältig darauf achten, dass da nie Staub drauf kommt. Wenn da wieder Staub drauf kommt, ist der Spiegel wieder so nutzlos wie vorher. Also ist das eine lebenslange Disziplin. So wie Zähne putzen. Man kann nicht einmal seine Zähne fertig putzen. Und muss man jeden Tag wieder machen. Das heißt, man muss als Akt der spirituellen Hygiene jeden Tag, mindestens jeden Tag, einmal mit dem Lappen über den Spiegel und den blank machen, damit er wieder alles so spiegelt, wie er sollte. Das ist eine etwas andere Auffassung. Also der Spiegel hat schon die vollkommenen Eigenschaften. Er muss nicht wesensmäßig verändert werden, aber der Spiegel kann beeinträchtigt werden durch das, was sich auf ihn niederlässt. Und deswegen muss ich mich die ganze Zeit darum kümmern, diesen Spiegel zu putzen. Das passt auch noch sehr gut zu der Art, wie wir Zen üben. Vielleicht sogar am besten. Die meisten Traditionen haben eine Praxis, wo man jeden Tag sitzt. Das könnte man beschreiben als die Zeit, wo man seinen Geist eben wieder putzen muss, den Staub wegwischen muss. Für die erste Art, wo ich einen Ziegel in einen Spiegel verwandeln muss, da muss ich noch viel mehr tun. Da reicht es nicht, den Dreck wegzumachen, sondern ich muss meinen Geist fundamental umwandeln in etwas anderes. Das muss ich hier nicht. Hier ist die zugrunde liegende Idee, der Geist ist eigentlich schon ein Spiegel, aber ich muss dafür sorgen, dass er immer freigelegt wird. Passt auf jeden Fall sehr gut zu einer formalen Zen-Übung, wo man halt jeden Tag wieder dahin muss und seinen Geist Spiegel putzt. Ich würde sagen, dass wie Zen heutzutage praktiziert wird, größtenteils entspricht am ehesten diesem Modell von Geist. Dann kommt der sechste Patriarch mit seinem Gedicht. Bodhi ist seinem Wesen nach kein Baum, der Spiegel ist seinem Wesen nach gestaltlos. Ursprünglich existiert nichts, worauf könnte sich Staub sammeln? Das passt obwohl es von den heutigen Zen-Schulen sehr geschätzt wird, nicht zu dieser formalen Praxis. Oder zumindest ergibt sich das nicht daraus, dass man so praktizieren müsste. Wenn ich wirklich erkannt habe, dass es so etwas wie einen Spiegel, der geputzt werden müsste, gar nicht gibt, dass der Spiegel gestaltlos ist, dass es so etwas nicht gibt, auf dem sich Staub niederlassen könnte, dann wird formale Praxis immer unwichtiger. Dann kann es eigentlich gar nicht darum gehen, mechanisch dauernd seinen Geist sauber zu wischen. Denn wenn ich mich mit dem Putzen meines Geistes beschäftige, dann pflege ich gleichzeitig das geistige Modell, was dazu gehört. Damit sage ich eigentlich, dass mein Geist eben vielleicht ursprünglich perfekt, rein und spiegelnd ist, aber dass das nicht ausreichend ist. Das Modell von dem Spiegel, auf dem sich Staub niederlassen könnte, beinhaltet eben, dass ich ständig damit beschäftigt sein muss, den wieder sauber zu machen. Und Befreiung in dieser Sicht ist auch etwas, was immer wieder zuwächst mit Staub. Und was dieses Modell beinhaltet, ist, dass das Grundvertrauen, was das zweite Gedicht ausdrückt, in Frage gestellt wird. Für das zweite Gedicht entscheidend ist, wirklich ein tiefes Vertrauen da hinein zu bekommen, dass so etwas überhaupt nicht notwendig ist, dass es keinen Spiegel gibt, der geputzt werden müsste, weil der Spiegel nicht verdeckt werden kann. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich gestern auch sagte, die anderen Formen von Spiegeln sind eigentlich wertlos oder haben einen begrenzten Wert, sagen wir es mal so. Der erste Spiegel wird mit Mordsarbeit hergestellt, verändert den Geiststoff in etwas komplett anderes, damit er endlich mal so etwas Blinkendes wird. Das heißt, er hat einen zeitlichen Anfang. Im zweiten Modell, der Spiegel, der sich mit Staub zusetzen kann, ist das, was angestrebt wird, auch etwas, was nur zeitweise erreichbar ist und was abhängig ist, was darauf angewiesen ist, dass ich täglich diesen Staub da abwische. Wische ich den Staub nicht ab, staubt es wieder zu und der Spiegel ist nutzlos. So eine Befreiung ist eigentlich keine wirkliche Befreiung, sondern es ist, sagt, eine spirituelle Geisteshygiene. Gute Sache, aber es ist nicht wirklich das, was man Befreiung nennen könnte. Dass es diesen Spiegel in dieser Form nicht gibt, also in der Form, dass ich auf ihm Staub niederlassen könnte, das ist eigentlich die einzige Befreiung, um die es gehen könnte, die es wirklich wert wäre, sich darum zu kümmern. Das bedeutet aber, diese Befreiung darf nicht davon abhängig sein, dass ich irgendetwas dauernd an ihr reparieren muss. Dass ich irgendeinen Pflegeaufwand für diese Befreiung habe, sondern diese Befreiung muss anfangslos, unbedingt, endlos, unbegrenzt sein. Wenn wir uns in der Welt umgucken, sagt der Buddha, und forschen, dann sehen wir überall Dinge, die diese Eigenschaften nicht haben. Die der Spiegel, der nicht zustauben kann, hat. Alles, was wir sehen, alle Dinge der phänomenalen Welt haben genau diese Eigenschaften nicht. Sie sind leidhaft, weil sie sich verändern. Sie sind nicht ich, ich kann sie nicht dauerhaft bei mir behalten. Und sie sind vergänglich und wechseln dauernd ihre Form. Deswegen sind sie unbefriedigend und deswegen führen sie nicht zur Befreiung. Jemand, der Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist. Der Buddha würde sagen, diese Vorstellung von dem Geist als Spiegel, auf dem sich Staub niederlassen kann, dieser Spiegel ist etwas, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist. Das heißt, der Weg da heraus muss sein, das zu finden, was dem nicht unterworfen ist. Herauszufinden, was nicht Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist. Wenn ich sage, ich übe Zazen, um befreit zu werden, um ein Buddha zu werden, dann mache ich aus Buddhaschaft, aus Befreiung etwas Bedingtes. Etwas, was durch Ursachen gegeben ist. Und wenn die Ursachen nicht mehr gegeben sind, auch wieder verschwindet. Was der Buddha empfohlen hat, ist das zu suchen, was diese Eigenschaften nicht hat. Was nicht leidhaft ist, nicht vergänglich, nicht ich. Wo können wir das finden? Ich sagte schon, wenn wir uns in der phänomenalen Welt umschauen, finden wir es nicht. Alles, was da auftaucht, ist allein schon dadurch bedingt durch unsere Wahrnehmungsprozesse. Die Dinge existieren nicht aus sich selbst, sondern sie kommen in meine Wahrnehmung. Allein dadurch bekommen sie eine Bedingtheit. Eine zeitliche Begrenztheit, ein Auftauchen und ein Enden. Wo können wir also so etwas wie Befreiung finden? Der Weg, sich dem anzunähern, sich dem Mond, der nie verdunkelt wird, anzunähern ist, die Sichtweise zu ändern. Nicht mehr die Objekte, nicht mehr die Inhalte des Geistes zu betrachten, sondern in den Geist selbst zu schauen. Den Geist selbst zu erfahren, was bedeutet, dass wir in gewisser Hinsicht eine Umkehr machen müssen. Wenn wir so ein Blatt Papier sehen, alles voll Buchstaben, können gar nicht anders. Aber dass man die Buchstaben sehen kann, beruht auf der Tatsache, dass dahinter das weiße Papier ist. Wenn hier kein weißes Papier hinter wäre, könnten wir die Buchstaben nicht lesen. Wir sind besessen davon, dass wir immer uns auf die Buchstaben konzentrieren. Das, was durch unseren Geist hindurchgeht, könnte man in diesem Beispiel Buchstaben nennen. Wir beschäftigen uns immer mit den Buchstaben, mit den Sätzen, mit den Wörtern, die daraus geformt werden, und damit beschäftigen wir uns und treten in Beziehung dazu. Und aufgrund dieser Aktivität, die wir da aufbauen und der Beziehung, die wir aufnehmen, erscheinen uns diese Gebilde, die da entstehen, total real. Wohingegen das, was dahinter ist, was das Ganze erst ermöglicht, der Hintergrund, den sehen wir nicht. Der ist aber die ganze Zeit da. Ohne diesen Hintergrund könnten die 10.000 Dinge nicht entstehen. Im Daoismus nennt man das den Urgrund, die Basis, auf der alles andere erst entstehen kann. Wo können wir diese Basis finden? Wir können diese Basis, wie gesagt, versuchen, in der phänomenalen Welt zu finden. Und ein Großteil der Theravada-Meditationsübung zum Beispiel hat einfach nur den Zweck, mir die Sinnlosigkeit dieses Bemühens klar zu machen. Egal, was ich angucke, es verändert sich. Egal, was ich angucke, es ist nicht ich. Es gehört mir nicht. Mal ist es da und es ist wieder weg. Egal, was ich angucke, wie angenehm es kurze Zeit auch sein mag, es trägt in sich den Keim des Leidens, weil es wieder weggeht, weil ich es nicht kontrollieren kann, weil es sich verändert. Deswegen ist der Weg letztendlich, sich nicht auf die Inhalte des Geistes zu konzentrieren, sondern auf den Geist selbst. Zu versuchen, an die Wurzel des Geistes selbst zu kommen. An den Punkt zu kommen, wo die Objekte entstehen. Objekte entstehen im Geist, da, wo sich unsere Subjektsicht und Objekte berühren. Je mehr wir uns auf die Objekte einlassen, desto stärker wird unsere Subjekt-Objekt-Wahrnehmung. Die wird immer realer. Wenn ich schlafe, verschwinden die Objekte, sind nicht da. Es sei denn, ich träume. Im Tiefschlaf verschwinden sie. Wenn mein Geist ruhig ist, ist das auch dadurch gekennzeichnet, dass diese dauernde Interaktion zwischen mir selbst, der ich mich als Subjekt wahrnehme, und den Objekten minimiert ist. Deswegen führen viele Meditationsmethoden über den Weg, sich auf ein Objekt zu konzentrieren, weil es einfach diese Interaktion minimiert. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, es verfestigt die Vorstellung, dass auf der einen Seite hier ich bin, auf der anderen Seite das Meditationsobjekt. Um zu verstehen, was der dritte Patriarch mit seinem Gedicht meint, um das zu verstehen, muss man sich klar machen, dass Buddha nur ein anderes Wort für Geist ist. Buddhaschaft nicht etwas ist, was durch eine Methode erreicht wird, sondern nur etwas, was man finden kann. Nicht etwas, was erzeugt wird, sondern etwas, was man wirklich erkennen kann. Der Weg dahin ist, in den eigenen Geist zu schauen. Nur in den eigenen Geist zu schauen. Und nachzuspüren, wo dieser eigene Geist entsteht. Sobald ich darüber reflektiere, mir ein Modell davon mache, was mein Geist ist, wie das funktioniert, habe ich diesen Bereich schon wieder verlassen. Es ist wie bei dem Papier. Ich muss den Hintergrund dessen, was in meinem Geist passiert, suchen. Das heißt, immer wenn irgendetwas als Inhalt in meinem Geist entsteht, muss ich mich davon abwenden, nicht indem ich es wegschiebe, das gibt ihm nur noch mehr Energie, sondern indem ich einfach versuche, zurückzutreten und zurückzugehen zu dem, was erlebt, zu dem Wahrnehmenden und meine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Eine gute Übung dafür ist zum Beispiel einfach nur schweigend lauschen. Kann man hier sehr gut machen. Beim Sitzen nur lauschen. Und während die Vögel da draußen zwitschern, sich bewusst sein, wo sich das alles abspielt, diese Geräusche. Was ist der Hintergrund dessen, was da wahrnimmt? Was ist das? Wenn ihr das übt, könnt ihr erleben, dass in eurem Geist eine Form von Schweigen entsteht. Eine Stille. Nicht dauernd, immer mal wieder. Und dieses Schweigen, diese Stille ist auch da, wenn ihr Geräusche hört. Genauso wie das Papier da ist, auch wenn Buchstaben da drauf sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal versuchen, euren Geist, eure Aufmerksamkeit auf den Hintergrund eures Erlebens zu richten und dabei zu verweilen und zu sehen, was dann passiert. Ob sich vielleicht ein kurzer Moment einstellt, wo dieses Schweigen vollständig ist. Und ihr vielleicht erkennt, dass dieses Schweigen nicht durch eine Methode entstanden ist, sondern dass ihr eigentlich das wahrnehmt, was die ganze Zeit da ist. Davon abgesehen, steht uns natürlich allen frei, aus Steinen, Ziegelsteinen Spiegel zu schleifen, an uns zu arbeiten oder unseren Geist zu polieren. Hygiene ist auch nicht verkehrt, sie führt nur nicht zur Befreiung. Vielen Dank.